Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir berichten von einem etwas rätselhaften Krippenspiel an der Berliner Volksbühne und von einer wenig fauchenden Katzenausstellung in Hamburg. Wir hören dann von der Saisoneröffnung einer Meile in der Skala mit der Lady Macbeth von Schostakowitsch und wir erinnern an den bedeutenden britischen Fotografen Martin Parr, der im Alter von 73 Jahren gestorben ist. Martin Parr gehörte zu den bekanntesten britischen Fotografen der Gegenwart. Sehr beeindruckend waren seine oft ironischen Aufnahmen von Tourismushochburgen, in denen er die Freizeitgestaltung der Besucherinnen und Besucher in bonbonfarbenen Bilderserien dokumentierte. Bekannt wurde er auch als Sammler von Alltagsfotografie, wie etwa den Boring Postcards, den langweiligen Postkarten, die er in großer Zahl auf vielen Ausstellungen weltweit präsentierte. Auf die Frage, warum er schöne und hässliche Menschen fotografiere, hat er 2007 in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk Folgendes gesagt.
Ich unterscheide sie nicht nach schön oder hässlich. Ich fotografiere Leute, wie sie mir begegnen. In jedem steckt Schönes und Hässliches. Mein Job ist es, die Vieldeutigkeit zu zeigen, die ich im Leben sehe. Ich suche also nicht nach einem bestimmten Typus. Ich schaue nach markanten Typen und Leute, die mir vor die Linse laufen. Was hier passiert? Die Fotos in Magazinen und Zeitungen sind meist unehrlich. Sie sind eine Form von Propaganda, die nur schöne Menschen zeigt. Wenn Sie also einen Mix von Menschen sehen, wie Sie ihn auf der Straße finden, glauben Sie, ich stelle das extra heraus, weil Sie nicht schön sind. In Wirklichkeit sind Sie eben ganz normal. Es ist also der Schock, wenn man auf einmal gewöhnliche Menschen sieht. Aber warum sollte man die nicht fotografieren?
That you may see or someone else may see when they see ordinary people. But why would you not photograph anything but ordinary people?
Martin Parr, jetzt ist der Fotograf im Alter von 73 Jahren in Bristol gestorben. Wir wollen jetzt auf den Künstler und auf sein Werk zurückblicken, Carsten Probst. Parr hatte es im Urteil der Kolleginnen und Kollegen nicht immer leicht. In seiner Heimat Großbritannien war er durchaus umstritten. Woran lag das?
Ja, man muss sagen, mittlerweile ist Martin Parr natürlich auch so wie etwas wie ein Fotografie-Star in Großbritannien. Also sein Werk ist längst etabliert und seine Art der Bilder und auch gerade der Kolorierung dieser Bilder ist fast schon so eine Art Markenzeichen. Aber zu Beginn, als er noch in Schwarz-Weiß fotografierte und seine ersten Ausstellungen hatte, da gab es teilweise schon richtig heftige Angriffe, vor allem aus dem, würde sagen, eher linken Spektrum der Kritik, die ihm dann so vorwerfen, sich über die kleinen Leute zu erheben, die urlaubenden Arbeiterfamilien ja lächerlich darzustellen. Und das zog sich auch tatsächlich im Urteil noch so eine ganze Weile hin, obwohl er selbst ja immer sagte, es sei überhaupt nicht seine Absicht, irgendwie auf irgendjemanden herabzublicken oder Freizeitvergnügen zu desavouieren, sondern er zeige eine allgemeine gesellschaftliche Art, Freizeit zu gestalten und zu reisen, der auch niemand ausweichen kann. Er selbst gehöre sogar noch dazu, sagt ja, aber das andere, was eben in dem Zitat, was Sie eingespielt haben, was er da sagte, das weist natürlich auch darauf hin, dass er so, wenn Sie diese Bilder anschauen mit den derangierten Körpern, den Leibesübungen, den penetrant wiederkehrenden Liegestuhlformationen, den Möwen, die sich um French Fries streiten und so weiter, dann müssen Sie einfach erstmal über diese Ordinarität der Szenerie lachen und über den Horror, von dem diese Bilder künden, weil Sie sich kulturell davon selbst auch gemeint fühlen.
Ich hatte es also gesagt, seine bekanntesten Bilder sind diese bunten Urlaubermotive, dann diese Bildersammlungen wie die Boring Postcards. Mit welchen anderen Themen und Projekten hat sich denn Martin Parr beschäftigt, Herr Probst?
Ja, dieses schwarz-weiß fotografierte Frühwerk ist heute eigentlich, finde ich, nicht mehr so bekannt, wie es eigentlich sein sollte. Zum Beispiel eine dieser ersten Serien, die Rural Communities, also die ländlichen Gemeinden aus den 1970er Jahren. Da geht es zwar auch immer so um Ausflügler und Touristen in ländlichen Gebieten in England, aber es geht auch um die Veränderung der Landwirtschaft zum Beispiel, das Abgehängtsein, das Provinzielle der Menschen, die dort leben und für die dann letztlich der Fremdenverkehr so der letzte Ausweg ist, eine Einnahmequelle zu generieren. Außerdem hat sich Parr auch immer für die Beziehung von Menschen und Tieren interessiert. Mhm. Das kommt manchmal auch ein bisschen zu kurz. Das können Haus- oder Nutztiere sein, aber auch Wildtiere auf Safaris oder auch Tiere aus dem Film wie der weiße Hai und so weiter. Also die Tiere sind wie die Urlaubsorte irgendwie Projektionsflächen, die er als solche zeigt. Und thematisch wird auch oft übersehen, dass es auch gerade die Fotografie als solche ist, als Massenphänomen, die ihn interessiert. Und das hat ihm auch sehr große Kritik, vor allem von einigen Kollegen, eingebracht. Denn in der Zeit, als Parr damit begann, wurde die Fotografie gerade ansatzweise auch als Kunstform anerkannt. Und Parr schien das alles irgendwie zu entwerten. Mhm. Das war sicherlich ein Grund dafür, dass es eine große Kampagne gegen ihn gab, als er der berühmten Fotoagentur Magnum beitreten wollte. Da waren etliche dagegen. Letztlich hat er es dann doch geschafft und wurde sogar für einige Jahre Präsident von Magnum International.
Berühmt ist ja der britische Humor. Kein Wunder also, dass auch die britische Kunst reich an bissiger Gesellschaftskritik ist. Hatte denn Martin Parr da irgendwelche Vorbilder? Was hat ihn inspiriert?
Also ich habe mich gefragt, ob Parr vielleicht sogar ein Erbe der britischen Pop-Art ist, die ja in den 40er, 50er Jahren auch sehr, sehr spöttisch auf die Nachkriegskonsumkultur in Europa geblickt hat. Aber das passt nicht so ganz und das finde ich auch ganz signifikant, weil sich Parr ja eigentlich nicht so radikal kritisch von dieser Freizeitkultur abwendet. Er war ja nicht entsetzt, sondern irgendwie ein interessierter Beobachter und Sammler, so sah er sich dann selbst auch. Und ich glaube, sein wichtigstes Vorbild, wenn Sie das ansprechen, gerade auch für das Fotografieren mit Farbe, war sicherlich William Eggleston oder vielleicht auch Diane Arbus, die aber in Schwarz-Weiß fotografiert hat. Und das unterscheidet Parr dann auch vielleicht von jüngeren Künstlerinnen wie Young British Artists, die sehr, sehr hart den gesellschaftlichen Verfall später aufgreifen. Bei Eggleston und bei Parr gibt es so eine Art Mitfühlen, Mitdenken mit den Porträtierten. Bei den Young British Artist dominiert also nur noch radikale Distanz.
Wo sehen Sie denn heute die Aktualität von Martin Parr in Zeiten von Instagram und KI-manipulierten Bilderwelten?
Also ich würde sagen, die ist ungebrochen, diese Aktualität, weil in den Social Media ja diese Selbstinszenierung, die im Tourismus der 60er, 70er Jahre begonnen hat, eigentlich nur weiter perfektioniert wird. Also das Werk von Martin Parr mit dieser immensen Bildersammelwut, auch von Gebrauchsfotografie und dazugehörigen Nippes, ist eine unerschöpfliche Quelle von Hinweisen, auf welcher Kultur eigentlich Social Media und ihre Bilder heute basieren. Und das auch, finde ich, mehr in einem dokumentarischen als einem wirklich entlarvenden Sinn.
Im Alter von 73 Jahren ist der britische Fotograf Martin Parr in Bristol gestorben. Carsten Probst hat an ihn und sein Werk erinnert. Herr Probst, Dankeschön.
Vielen Dank.
Wenn die Volksbühne in Berlin zu einem Krippenspiel einlädt, ist zumindest Vorsicht geboten. Ob es da wirklich Strohweihrauch und ein hochheiliges Paar gibt? Zumal, wenn der Abend Proprietà Privata heißt, italienisch für Privatbesitz. Text und Regie Christian Philips. Angekündigt waren Musiker auf der Bühne und mehrere Chöre und völlig klar natürlich auch eine ganze Menge Volksbühnenstars, etwa Sophie Reuss. Sie hat sich mit ihrer Forderung nach einem Krippenspiel ziemlich ins Zeug gelegt.
Ich will auf dieser Bühne zur Weihnachtszeit ein verdammtes Krippenspiel sehen. Mit allem, was dazugehört. Mit Maria und Josef, mit Ochs und Esel, mit Hirten und Schafen, mit König Herodes, mit den heiligen drei Königen auf ihrem Kamel und 25 Neugeborenen für den Kindermord zu Bethlehem. Wo sind denn die Musiker?
Ja, wo sind die Musiker? Was werden sie singen? Jauchzet und frohlocket? Tobi Müller, Sie waren in der Premiere. Hat denn Sophie Reuss das bekommen, was sie so energisch gefordert hat? Ein Krippenspiel mit allem drum und dran?
Ja, also die 25 Neugeborenen, die sie sich gewünscht hat, sind ausgefallen. Die gab es nicht. Alles andere gab es tatsächlich immer mal wieder. Es gab sogar einen Esel gegen Schluss, einen richtigen Live-Esel, der, wie so Esel sind, ein bisschen störrisch war, sich eigentlich ständig abwenden wollte und von der Bühne laufen. Sonst ist es so, dass ungefähr 4 oder 5 Mal ein Krippenspiel versucht wird und es wird eigentlich nur eines richtig zu Ende gespielt, nämlich ein dadaistisches. Alles andere wird unterbrochen. Wir sehen hier Sophie Reuss, wie wir sie gerade gehört haben, am Anfang so in einer Art Harlequin-Kostüm, schwarz-weiß, die Spielfigur. Da geht es auch viel um die Volksbühne eigentlich. Wem gehört diese Bude? Wird da immer wieder gesagt, wie seit 30 Jahren wird die jetzt abgewickelt, wird die privatisiert? Das ist natürlich nicht der Fall, aber man diskutiert, ob man die Werkstätten zusammenlegen soll. Das ist auch immer wieder sehr selbstreflexiv. Aber was dann einsetzt, ist eigentlich Sophie Reuss. Das heißt ja auch mit Sophie Reuss und Ensemble. Sie ist schon ganz klar der Star dieses Abends. Was dann einsetzt, ist Sophie Reuss als Franz von Assisi. Wir gehen dann ins 13. Jahrhundert zum Erfinder des Krippenspiels tatsächlich. Und die probieren da so eine Art Krippenspiel-Kommunismus. Ne? Also die Franziskaner, die natürlich von Entbehrung, Verzicht und Armut und Teilen leben. Etwas, was mir in der Volksbühne bislang noch nicht so richtig aufgefallen ist, dass man da das Üppige verschmäht. Mhm. Aber das ist da quasi das Thema.
Also schon wieder was gelernt. Franz von Assisi als Erfinder des Krippenspiels und als Ursprung auch des Kommunismus. Soweit so Berliner Volksbühne, könnte man sagen, Herr Müller. Im Untertitel heißt das Stück Die Influencer Gottes kommen. Auch dazu bitte eine Erläuterung oder vielleicht sollte ich lieber sagen eine Erleuchtung.
Oh, ja, die Latte hängt hoch. Berlinerisch ist ja Influenza auch Influenza, wenn man so möchte. Also die Grippe, der Virus, der sich da quasi fortsetzt. Und das ist vielleicht tatsächlich der Kommunismus. Es kommen wahnsinnig viele Stränge da zusammen. Man könnte auch von einer kommunistischen Dramaturgie sprechen. Das ist die Dramaturgie, wo alle dürfen und wo alles Platz hat und miteinander vermengt werden darf. Das ist manchmal die, ich weiß nicht, ob bewusste Schwäche. Man will ja auch nicht alles dem Publikum einfach so als Ware da darlegen, dass es versteht. Es gehört auch zum Widerstandsethos dieses Hauses, dass man da unverständlich bleibt. Ein paar Sachen werden aber auch verschenkt. Zum Beispiel die Heiligsprechung von Carlo Acuti. Das ist ein Leukämiekranker, der vor gut 20 Jahren gestorben ist, heilig gesprochen wurde vom neuen Papst. Das ist der Influencer Gottes. Dem wird ein Schrein gebaut. Sowieso die Werkstätten. Da herrschte Maximalbeschäftigung in den letzten Jahren in der Volksbühne. Große, naiv gemalte Prospekte. Eine, ja, fast so eine Art Tesla-Fabrik wird danach gebaut, wo ein Schrein drin ist mit diesem toten Carlo Acuti, der da aufgebahrt wird. Was das jetzt genau soll, außer vielleicht ein Wiedergänger von Franz von Assisi, es werden Autobahnauffahrten gebaut, es werden auch sehr viel Verkehrsmeldungen durchgegeben, wo man denkt, ja, geht das jetzt vielleicht um den Stillstand, den man empfindet im Stau, dass es eben tatsächlich nicht weitergeht? Und es geht ganz viel auch um den sogenannten Techno-Feudalismus, in dem wir angeblich stecken, also nicht mehr im Kapitalismus, sondern in was anderem, was sich zumindest in den USA natürlich tatsächlich auch schon abzeichnet. Da wird sehr viel hin und her gesprochen, aber auch gesungen mit diesen beiden Chören, ein Herrenchor und ein Damenchor und eben auch mit diesen Volksbühnendiven, die wir alle noch von früher kennen, seit 30 Jahren Inga Busch, ist da Christine Groß, Sophie Reuss, auch Kerstin Grassmann, die früher zu den sogenannten Behinderten gezählt hat im Ensemble von Christoph Schlingensief. Also da wird auch sehr viel Schabernack getrieben, von wegen, kommen wir zu diesem Krippenspiel oder nicht? Was heißt eigentlich Kommunismus in dem Fall? Wie kommen wir eigentlich weg? Ist das Mittelalter von Franz von Assisi eigentlich quasi ein Ort, an den wir wieder hinwollen? Oder hat da das Unheil gerade angefangen mit dem Privateigentum, Herr Rölke?
Krippenspiele, das sind ja meist auch Ausstattungsfeste für Bühne und Kostüme. Das Stichwort Autobahn hatten Sie schon genannt. Was hat sich denn die Volksbühne dazu einfallen lassen?
Ja, alles, was man sich einfallen lassen kann, auch da. Also Daniela Zorozua, die für Bühne und Kostüme zeichnet, hat da wirklich alles machen können. Es sind natürlich tatsächlich viele Franziskanerkostüme zu sehen, aber auch ganz viele andere, wenn man so möchte. Und man sieht dann am Schluss auch nochmal ein ganzes Mittelalter in Greccio, glaube ich, heißt der italienische Ort, wo Franz von Assisi herkommt. Da nochmal hingemalt mit irgendwie Burgen oben und so weiter und einem Haus, wo dann das originale Krippenspiel nochmal versucht wird zu inszenieren. Sophie Reuss ist da ganz gebannt vor einer Jesusfigur, die sie zum Leben erwecken möchte. Also da wird schon das ganz große Gerät aufgefahren, um diese Geschichte oder eben auch diese Geschichten zu erzählen.
Fügen sich denn jetzt diese Geschichten, diese verschiedenen Stränge, von denen Sie berichtet haben, irgendwie zu einem schlüssigen Ganzen oder ist das mehr oder weniger eine szenische Feier für die Schauspielerinnen und Schauspieler?
Ja, zu einem Ganzen fügt es sich in der Volksbühne recht selten. Es ist schon so, wie ich schon angedeutet habe, dass es Stränge gibt, die wirklich jetzt auch ganz ohne Vorbereitung komplett opak bleiben, unzugänglich, wo man denkt, die Influencer Gottes, was soll das jetzt sein? Sind das jetzt die Franzosen? Ist das der tote Acuti? Was ist das eigentlich genau? Aber sich die Aufgabe zu stellen und zu gucken, was könnte eigentlich quasi ein widerständiges, ein nicht warenförmiges Krippenspiel sein? Was sagt das quasi über die Liebe aus? Oder auch über die Vernetzung der Menschen jenseits dieser Plattformen, in denen wir uns nur noch befinden. Das ist schon gut gemacht. Und da gibt es einen quasi richtig, wir sind im Kommunismus, da muss man über Dialektik reden, guten Punkt, wo dann so ein Rabe, wo man nicht weiß, ist das ein göttlicher Rabe, ist das ein maschineller Rabe, erzählt, ihr müsst euch jetzt alle vernetzen, ihr müsst diese Cloud nutzen, um euch zu vernetzen. Da kommt Sophie Reuss aus Franz von Assisi, er schießt ihn und sagt, hör mal auf mit dem Quatsch, wir wissen alle viel besser Bescheid als du, was das da ist, und versucht quasi diesen widerständigen Gestus, der das Internet ja auch immer noch quasi transportieren möchte, ins Lächerliche zu führen. Und das sind Volksbühnenmomente, die natürlich zum Besten gehören. Was man sehen kann. Ansonsten muss man sehr großzügig und mit viel Liebe rangehen, dass man die Hälfte nicht versteht und dass das wahrscheinlich vielleicht auch so gemeint ist.
Also teilweise hellsichtig, teilweise auch ein bisschen opak. Proprietär, Privater von Christian Philips an der Berliner Volksbühne, Tobi Müller, vielen Dank.
Danke auch.
Am heutigen 7. Dezember wurde in Mailand der Tag des Stadtheiligen Ambrosius gefeiert. Und wie es die Tradition so will, wird die Spielzeit an der Mailänder Scala, die sogenannte Inauguratione, immer an diesem 7. Dezember eröffnet. Diese Eröffnungspremiere zählt zu den bedeutendsten Kulturereignissen des Jahres und wird oft begleitet auch von Protesten und Skandalen. Diesmal von Bedeutung, nach 10 Jahren ist dies die letzte Saison des Chefdirigenten Ricardo Chailly. Er hat Dmitri Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk aufs Programm gesetzt, uraufgeführt 1934. Also alles andere als ein zeitgenössisches Werk, aber immerhin mal nicht die Hausgötter Verdi oder Puccini zum Auftakt. Kirsten Liese hat für Fazit diese Inauguration erlebt. Sie ist jetzt aus Mailand zugeschaltet. Frau Liese, einen schönen guten Abend.
Einen schönen Abend.
Lady Macbeth von Schostakowitsch zur Eröffnung. Im Vorfeld hat es sich daran wohl leichte Kritik entzündet. Welche Stimmen wurden denn da laut? Hat diese Aufführung die Mailänderinnen und Mailänder in Wallung gebracht?
Ja, ich möchte sagen, also es war ein historisches Ereignis insofern, um das nur schon mal kurz vorwegzunehmen, dass ich tatsächlich an der Scala am Schluss Beifall und auch sogar nach der Pause, nach der zweiten Pause noch nie erlebt habe, dass das Publikum so emphatisch seinen Chefdirigenten und überhaupt das gesamte Team gefeiert hat. Also das war ein Riesenerfolg. Hätte man vielleicht gar nicht erwartet, gerade auch mit diesem Stück, aber es war dann so.
Lady Macbeth, das ist ja die Tragödie einer Frau, die im Affekt erst ihren tyrannischen Schwiegervater tötet, dann zum Mittäterin am Mord an ihrem Mann wird, die mit ihrem Geliebten zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt wird und sich schließlich dann doch das Leben nimmt. Der russische Regisseur Wassily Bachatow debütiert mit dieser Produktion an der Scala. Frau Liese, welchen interpretatorischen Ansatz findet er denn für diese Tragödie dieser Frau?
Ja, also man fühlt sich zwar oftmals so in die 20er, 1930er Jahre versetzt, aber eigentlich gelingt es ihm, das Stück ganz, ganz zeitlos zu inszenieren. Man ist eigentlich in allen Zeiten gleichzeitig. Und was also ganz fantastisch ist, dass er vor allem mit den Sängern ganz stark an ihren Figuren gearbeitet hat. Also oftmals ist es ja so, dass Regisseure dann eine Bildidee haben, die kann entweder interessant, spannend oder auch langweilig sein oder unergiebig. Aber in diesem Fall kommt also zu den sehr tollen Bühnenbildern, das muss ich mal sagen, aus seinem Team von Zinovi Margolin. Der hat also eine fantastische Bühne gebaut mit ganz vielen Bühnenräumen, die ineinander verschachtelt sind, die mal die Bühne verengen, mal erweitern. Aber vor allem hat eben Herr Bachatow ganz toll mit den Sängern gearbeitet, mit der Katerina Ismailova, also mit der Hauptfigur leidet man mit ihren ganzen Sehnsüchten, mit ihrem Frust, mit ihrem Leid an ihrem Schwiegervater, an ihrem Mann, die sie tyrannisieren, die sie wirklich also bis aufs Blut peinigen. Und wie sie dann bis zum Ende hin irgendwie zeitweise Hoffnung hat, irgendwie zumindest noch ihren Liebhaber Sergej behalten zu können, der dann ja auch noch abtörnig wird, das leidet man einfach hautnah mit.
Ricardo Chailly, seine letzte Spielzeit, 10-jähriges Jubiläum. Wie gelingen ihm denn und den Musikern im Orchestergraben diese wunderbaren, effektvollen, teilweise auch grellen Klänge von Schostakowitsch?
Also seit 10 Jahren war ich eigentlich jedes Jahr in jeder Produktion von Han Chai und ich muss sagen, der Mann ist wirklich der richtige Mann fürs Russische. Ich habe ihn noch nie so fantastisch gehört, weil gerade bei den italienischen Produktionen, die er gemacht hat, blieb immer noch ein bisschen Luft nach oben. Aber diesmal, wie er hier wirklich jedes Instrument herausstellt und jedes Instrument hat seinen Auftritt. Mal ist es eine Solovioline, mal sind es die Shelley-Elegien, mal sehnsuchtsvolle Melodien, mal eben, wie Sie sagen, das ganz Grelle, das ganz Fratzenhafte, das Parodistische. Mal hört man eine Art Furz in der tiefen Tuba, sage ich. Dann sind wieder die Fagotte und Kontrafagotte und Holzbläser dran. Also alle Instrumente werden mit allergrößtem Feingefühl behandelt und auch die Dynamik, also in beide Richtungen, ganz radikal fortissimo, aber auch ganz leise Klänge. Umwerfend, fulminant.
Ganz berühmt auch die Posaunenglissandi, die eine gewisse sexuelle Erschöpfung darstellen sollen in dieser Musik. Frau Liese, wie wurde denn gesungen?
Ja, auch das war eine ganz fantastische Besetzung. Ich möchte vor allem natürlich die Titelheldin herausheben, die amerikanische Sopranistin Sarah Jakubiak, bekannt durchaus auch gerade im Berliner Raum oder im deutschen Raum. Sie hat mehrfach an der Deutschen Oper Berlin sehr eindrucksvolle Partien gesungen, wie das Wunder der Heliane zum Beispiel. Und sie hat hier also einen ganz großartigen Auftritt. Ich muss sagen, stimmlich und szenisch, was die Frau da leistet, wie sie also mit Haut und Haaren in diese Frau schlüpft. Das ist ganz großartig. Ich habe mal einen Ausschnitt mitgebracht.
Also da merkt man, wie gut da gesungen wird in dieser Aufführung, wie das Orchester auch sensibel begleitet. Ihr Fazit, Frau Liese, das war insgesamt eine sehr erfolgreiche Spielzeiteröffnung für Ricardo Chailly, für die Musikerin, für die Sängerin.
Ja, unbedingt. Das ist ja für ihn, Sie haben es schon gesagt, seine tatsächlich letzte Inauguration. Ricardo Chailly wird nach dieser Spielzeit 25, 26 seinen Abschied nehmen. Und ich habe ihn noch nie so großartig gehört. Er hat auch tatsächlich, also das will was heißen, ich sagte es am Anfang schon, da schließt sich der Kreis. Das Publikum der Scala strömt in der Regel relativ schnell nach Hause nach einem so langen Opernabend. Das ging tatsächlich bis fast kurz vor 10. Und diesmal konnte es des Beifalls nicht genug geben. Also man war wirklich aus dem Häuschen, gerade auch über Ricardo Chaillys Leistung. Das ist sein Meisterstück und ich kann nur sagen, bravo.
Zur Spielzeiteröffnung dirigiert Ricardo Chailly an der Mailänder Scala Schostakowitschs Lady Macbeth. Für Fazit im Publikum war Kirsten Liese. Frau Liese, Dankeschön und ein Gruß nach Mailand.
Danke.
Adventskalender.
Ich bin Carsten Huck, Literaturredakteur und Moderator von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke das Pariser Adressbuch von Walter Benjamin aus der Zeit seines Exils in den 1930er Jahren. Das Original, ein kleinformatiger Lederband, befindet sich im Benjamin-Archiv in Berlin. 25 beschriebene Seiten und lose eingelegte Zettel. Diese Edition, nun im Schweizer Nimbus Verlag erschienen, umfasst 800 Seiten. Sie ist in Leinen gebunden, hat Einführung und Anhang, Fotos, Quellenangaben und ist das Ergebnis einer akribischen Spurensuche. Deshalb diese riesige Seitenzahl. Hier sind vor allem biografische Kurzporträts versammelt, all derer, die in Benjamins Adressbuch ursprünglich nur als Namen auftauchen. Und das ist das Besondere. Ganz unterschiedliche Lebensgeschichten sind hier versammelt, die einen Blick auf Walter Benjamins Beziehungsgeflecht und auf seine Zeit geben. Ich schenke das Buch einer Freundin, die auch Literaturkritikerin ist, die sich für Details interessiert und Geschichten liebt, die neugierig ist und genau hinschaut und Freude am Schmökern hat.
Unser Adventskalender am 7. Dezember. Carsten Huck hat uns das Buch empfohlen, Walter Benjamin, das Pariser Adressbuch, eine Biografie des Exils im Spiegel. Im Verlag Nimbus erschienen, die 800 Seiten kosten 48 Euro. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Was ist los mit den Museen? Gehen Ihnen die Ideen aus? Wollen Sie sich populär geben? Oder warum gibt es neuerdings Ausstellungen über Tiere? In Paris und Potsdam über das Einhorn, in Köln über Pferde und in Hamburg nun auch noch über Katzen. So heißt die Ausstellung im Museum der Kulturen und Welten Mark, kurz und knapp Katzen mit Ausrufezeichen. Eine Ausstellung, die laut Pressetext das Beziehungsfeld zeigen will zwischen Katze, Weiblichkeit und Macht. Annette Schneider berichtet.
Im Internet kursieren erste Videos, die ahnen lassen, was auf uns zukommt. Katzen schießen mit Gewehren auf die Häuser ihrer Besitzer. Sie nehmen Rache für all das, was wir mit ihnen machten und machen. Für ihre millionenfache kommerzielle Verdinglichung etwa, in die man jetzt in der Ausstellung hineinstolpert. Mine Psycho Arigato! Pinkfarbener, flauschiger Fellstoff überzieht die ersten Podeste und Trennwände, die inszenierte Katzenfotos aus den 1890er Jahren zeigen und dazu den ganzen aktuellen zuckersüßen japanischen Hello Kitty-Wahnsinn mit Katzenköpfchen auf Ohrenschützern, Hausschuhen, Lipgloss. In einem verspiegelten Raum steht man zwischen gefühlt hunderten winkender japanischer Glückskatzen und an einem Monitor lassen sich Katzenmemes erstellen. Geht es dem Museum so schlecht, dass es auf den Katzenboom setzt, um Publikum anzulocken?
Das ist ja eine ziemlich tendenziöse Frage.
Kuratorin Johanna Wild.
Aber ich würde sagen, nein, natürlich ist auch diese digitale Verbreitung und Popularität der Katze ein Ausgangspunkt. Aber tatsächlich wollen wir uns der Katze in ihren vielfältigen Projektionen in Kulturgeschichten und in der Gesellschaft nähern und dadurch das Bild eigentlich auch der Katze differenzieren.
Eine Katze hat 7 Leben und sie fällt immer auf die Pfoten. Die Ausstellung zeigt es. 10.000 Jahre alt ist die Kleinkatze, die aus Ägypten stammt und jetzt in 5 Kapitel zerlegt wird, in denen es um ihren Nutzen geht, ihre Vergöttlichung, ihr Symbol für Unabhängigkeit oder Stärke, wie in einem Mini-Trailer zum letzten queeren Filmfestival, in dem Katzen eigensinnig ihren Weg gehen. Die Katze als internationale Projektionsfläche. Kuratorin Lotte Warnzold.
Wir erklären uns das mit dem, wie wir es nennen, unbeherrschbaren Rest. Man hat sozusagen es nicht geschafft, sie komplett abhängig zu machen. Und ich glaube, dass es tatsächlich extrem faszinierend ist für den Menschen. Und dass dieses Faszinosum die Tür öffnet für zahlreiche Projektionen von Niedlichkeit eben bis zu einer Form von Freiheitssymbol.
Diese Faszination bleibt in der Ausstellung eigentümlich blutleer. Es gibt kein Fauchen, kein Kratzen, auch keine der unzähligen aufgeladenen Katzen-Comic-Serien, die seit den 1940er Jahren in den USA entstanden. Stattdessen gibt man sich nach dem fälligen Auftakt schnell museal. Die Katze wird als nützliches Haustier gezeigt, Videos stellen ein Katzencafé und die Ansicht des BUND zu Katzen vor und Vitrinen versammeln Katzenmumien und kleine ägyptische Figuren, eine kriegerische Göttin mit Löwenkopf und eine mit Katzenkopf, Bastet, die Göttin der Fruchtbarkeit und Weiblichkeit.
Und diese Zuschreibung von Fruchtbarkeit, Weiblichkeit und Katzen, das finden wir eben nicht nur im alten Ägypten, das finden wir auch bei hinduistischen Göttinnen, wo dann die Göttin Shashti auf einer Katze als Reittier erscheint.
Die katholische Kirche setzt dann alles daran, das Symbol weiblicher Macht vergessen zu machen. Sie verteufelt die Katze, erklärt sie zur schwarzen Begleiterin von Hexen, zur Personifizierung des Satans. Kuratorin Johanna Wild.
Das passiert dann zumindest in Europa. Dort hat es im 13. Jahrhundert ein päpstliches Dekret gegeben, in dem Glaubensrichtungen, die damals als Ketzerei bezeichnet worden sind, in Zusammenhang gebracht worden sind mit Katzen und vor allen Dingen schwarzen Katzen. Und sie wird wirklich europaweit dann auch verfolgt und zum Teil ermordet.
In der Ausstellung bleibt das ein schwarzes Loch. Wie Männer die Katze weiterhin zur Diffamierung von Frauen nutzen, zeigen einige Propagandapostkarten, auf denen Frauenrechtlerinnen mit heruntergekommenen Straßenkatzen gleichgesetzt werden. Daneben hängt eine gestrickte rosa Pussymütze, wie sie 2017 als Protestsymbol gegen Trumps Pussyausfälle millionenfach auf Demonstrationen getragen wurde. Kuratorin Lotte Warnzold.
Es geht natürlich um eine maskuline und patriarchale Kultur. Und da würde ich schon sagen, dass die Katze sich dem halt nicht komplett fügt. Und dieser unbeherrschbare Rest oder der widerständige Rest, der sich in der Katze zeigt, ist das, was es möglich macht, dass sie immer wieder herangezogen wird, um etwas zu markieren.
Dieser unbeherrschbare Rest hätte mehr Raum verdient. Eine Figur wie Catwoman zum Beispiel hat doch in jeder Verfilmung die vorherrschenden Frauenbilder zerlegt und den Frauen die Nacht zurückerobert. Oder die erotische Emma Peel, die ab 1961 im hautengen ledernen Catsuit mit katzenhafter Eleganz und ganzem Körpereinsatz ihre Gegner niedermachte. Mehr souveräne Selbstermächtigung und Stärke sind kaum denkbar, mehr Selbstironie und Spielerei auch nicht. Nur ein bisschen davon hätte der Ausstellung gut getan.
Annette Schneider über die Katzenausstellung im Hamburger Mark. Und nun, hier in Fazit, wirft Florian Werner seinen Blick in die Feuilletons.
Es gibt auf der Welt des Bauens nicht viele Architekten, die so etwas wie einen kleinen Aufruhr im Beatles-Stil verursachen können. Das schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung und meint mit der Ausnahme von der Regel natürlich den in der Nacht auf Samstag verstorbenen Frank Gehry. Gehry war nicht nur einer der bekanntesten Architekten der Welt, so Matzig, er war der spätmoderne Star-Architekt, der den neuzeitlichen Begriff des Star-Architektentums erfunden hat. Über das von Gehry entworfene Guggenheim-Museum in Bilbao hieß es einst, es sehe aus, als wäre es auf dem Backblech entstanden. Aber nachdem es nachhaltig zur Vitalisierung der baskischen Stadt beitrug, wollte plötzlich jedes Kaff seinen Gehry. Früher ein Reiterstandbild, jetzt einen schrägen Bau, schreibt Matzig. Gehry wurde zum Opfer des Erfolgs. Seine Signature-Bauten wurden reduziert zu Signaturen. Nicht immer hat das den Stadträumen gut getan. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ehrt derweil Stefan Trinks den Architekten als Universalkünstler, der seine Bauten nicht von der Konstruktion, sondern von der Zeichnung, der Skulptur, dem Bild her dachte. Der Formprozess blieb für ihn bei jedem Projekt derselbe, unberechenbare, skulptural sich beständig ändernde Vorgang. Erste Zeichnungen, die oft schon im Kern die spätere Form enthielten, verwandelte er vom Papier in eine plastische Skulptur, in dem das Blatt beispielsweise zerknüllt und wie eine Plastik aus Ton geknetet wurde. Nun ist Frank Gehry im Alter von 96 Jahren in Los Angeles gestorben. Aber, schreibt Trinks, seine Bauskulpturen tanzen, unendlich traurig zwar, doch voller Elan und ihre Umwelt begeisternd, weiter. Wo wir gerade bei beseelter, mit Emotionen ausgestatteter Architektur sind, in der Welt beschreibt Marlene Hubrack einen bizarren neuen Literaturtrend, bei dem junge Erwachsene mit doch eigentlich leblosen Immobilien intime Beziehungen eingehen. Wer hätte gedacht, dass auch eine Eichenholztür Gefühle haben kann, fragt Hubrack und erläutert im Folgenden sehr kundig die erotischen Möglichkeiten beweglicher Bauelemente sowie die Eigenschaften der sogenannten SMUT, also auf Deutsch Schmutzliteratur, die sich bevorzugt an weibliche Leserinnen wendet. In Sylvia Morrows Stuffed wird ein belebtes Kissen zum Liebhaber einer Frau. In Holly Wilds Banged by the Birthday Bear wird ein erstaunlich durchtrainierter Geburtstagsteddy lebendig. Immerhin, so Hubrack, seien die fraglichen Werke oft von enormer literarischer Qualität. Viele der Sexszenen in SMUT-Romanen sind erheblich besser geschrieben als Vergleichbares in der hohen Literatur. Wenn wir uns als Eltern dennoch sorgen, tappen wir womöglich in die Falle der moralischen Panik rund um das weibliche Leserverhalten, die ihrerseits eine lange Tradition hat. Eben dieser Tradition widmet sich Nina Wolf in der Taz. Anlässlich des bevorstehenden 250. Geburtstags von Jane Austen stellt sie die Frage, inwieweit die britische Autorin als Ahnherrin der zeitgenössischen Romantasy-Literatur gelten darf. Viele Autorinnen des Genres sehen in Austen die Patronin ihrer romantisch verstrickten Heldinnen. Aber, schreibt Wolf, diese Verehrung ist oft vereinfachend naiv. Austen als bloße Romantikerin zu lesen mag bequem sein, richtig ist es nicht. Das zeige sich besonders deutlich in der Art und Weise, wie Jane Austen sexuelles Begehren verhandelt. Wolf schreibt, Austen war keine prüde Autorin, doch ihre Erotik entsteht in der sozialen Choreografie, nicht im Schlafzimmer. Ihr Horizont bleibt die Gesellschaft, nicht das Paar. Vielleicht ist das der größte Unterschied. Romance will verführen, Austen will entlarven.
Florian Werner mit seinem Blick in die Feuilletons. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.